Grüß Gott, Herr Munz, schön, dass Sie Zeit haben für das Sonntaginterview.
Hallo, Herr Kebisch, servus.
Herr Munz, vielleicht können Sie sich zunächst mal mit drei Sätzen selbst kurz vorstellen.
Ja, ich bin Oliver Munz, gebürtiger Münchner, aber schon in ganz jungen Jahren von den Eltern nach Ingolstadt verschleppt worden. Bin in Unterbrunnenreuth aufgewachsen und habe sehr lange in Ingolstadt gewohnt. Inzwischen bin ich 53, habe nur mein Versicherungsgeschäft in Ingolstadt, privat wohne ich jetzt in Stammham und bin geschieden, in fester Partnerschaft lebend. Das ist
Oh,
jetzt mal so der
passt.
grobe Überblick, ne?
Ja. Herr Munz, Sie machen ja verschiedene Dinge. Sie haben ja Versicherungsgeschäft, aber Sie sind auch bei den Innenstadtfreunden engagiert.
Richtig,
Was
ja.
treibt Sie an?
Also so, ich bin ein großer Freund des Ehrenamtes, ne? Und
Ja.
ich glaube, dass es in vielen Bereichen wichtig ist und auch nicht umsonst ist, wenn man Dinge in dem politischen Vorfeld in Diskussionen bringt, in Umsetzungsprozesse versucht zu bringen. Und das treibt mich an über all meine Ehrenämter, die ich innehabe.
Gibt es ein spezielles aktuelles Projekt, was Ihnen besonders am Herzen liegt?
Also, woran ich jetzt momentan verstärkt arbeite, ist in meiner Funktion im Vorstand des Tierschutzvereins Ingolstadt, dass wir das Tierheim und den ganzen Verein auch auf, trotz der gestiegenen Kosten, die wir jetzt letztes Jahr hatten, also uns hat es auch ziemlich hart erwischt mit Energiekosten und so weiter, ne, und dass man da ein vernünftiges Konstrukt in Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen, mit der Stadt, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da erstellen, damit der Verein eben auch zukunftsfest ist. Das ist jetzt so eines meiner Projekte, in das ich momentan viel Zeit
Sein ist
investiere.
drin. Ja, jetzt zum Persönlichen, Herr Munz. Was haben Sie denn heute früh als erstes außer Toilette gemacht, also Morgentoilette?
Nee, ich hatte heute einen ganz normalen, routinemäßigen Morgen, in dem ich mir erstmal einen Kaffee gemacht habe. Ohne den geht in der Früh bei mir nichts. Dann komme ich ein bisschen auf Touren, dann habe ich meine E-Mails durchgeschaut, habe mir ein paar Dinge auf Facebook angeschaut und aus dem Donaukurier und so
Ja,
war ich dann gut aufgestellt für den Rest des
des
Tages.
Tages. Und was steht denn bei Ihnen jetzt immer im Kühlschrank?
Bei mir im Kühlschrank, also wer mich gut kennt, der weiß, neben dem Kühlschrank stehen immer Tomaten und im Kühlschrank ist immer Mozzarella. Das ist für mich essentiell. Und ein Tag, an dem ich mir kein Tomate-Mozzarella machen könnte,
Ja.
ich sage, ich mache es jeden Tag, aber ich will zumindest jeden Tag die Option haben. Das wäre für mich ein schwieriger Tag. Da wäre ich, glaube ich, dann wirklich unruhig, ne, wenn ich
Gibt
das
es dann
nicht
irgendwo
erlaubt
auch noch
hätte.
ein Sträußchen Basilikum?
Ja, natürlich. Ich habe immer frischen Basilikum zu Hause, den ich
Okay.
dann da noch drüber tue. Und das ist halt eins meiner absoluten Favorites. Ne?
Gibt es dann sonstige Genussmittel, denen Sie zugetan sind?
Also ich bin leider, muss ich sagen, viele Jahre Nichtraucher gewesen. Jetzt zur Zeit bin ich wieder Raucher. Und ich neige dazu, Süßigkeiten in Packungsgrößen zu mir zu nehmen. Das heißt, egal wie groß die Packung ist, ist sie danach weg und das tut meiner Figur auf Dauer nicht gut.
Okay.
Ne?
In die gleiche Richtung, vielleicht Süßigkeiten oder was anderes. Gibt es irgendwas, wofür Sie nach Ihrer Meinung oder nach der Meinung naher Freunde in Anführungszeichen unnötig viel Geld ausgeben?
Also, ob es unnötig ist, weiß ich nicht. Ich meine, man kann immer weniger Geld ausgeben, jetzt zum Beispiel in örtlichen Gastronomien. Ja, aber wenn ich mich da aufhalte, dann konsumiere ich da auch was. Bevorzugt Latte Macchiato. Aber ich glaube nicht, dass es unnötig ist. Ich meine, es ist vielleicht zu viel, das gebe ich zu, aber es ist sicher nicht unnötig, denn A, unterstützt man die Leute und B, es ist immer Zeit für ein nettes Gespräch. Und ich glaube, wir alle sind soziale Wesen, haben wir
Genau.
ja auch während Corona gemerkt. Und da denke ich mal, ist das Geld in den Latte Macchiato immer gut investiert. Sofern er natürlich gut schmeckt, aber da muss man sagen, sind wir ja in Ingolstadt gut gesegnet mit hervorragendem Angebot.
Ja, das würde ich auch unterschreiben. Herr Muss, worauf sind Sie denn am stolzesten, was Sie so bisher im Leben gemacht haben?
Also ich muss sagen, das mit Stolz sein auf sich selber, da bin ich jetzt nicht so der Freund davon. Das hat ja immer was so mit stolzer Gocke oder mit Stolzieren zu tun. Aber ich bin natürlich jetzt mal stolz auf meinen Sohnemann, ne, der den Weinraum in Ingolstadt betreibt, dass er,
Ah, bei der Schleifenmühle.
genau, ja, das ist
Ist ja
also
doch
sein,
ausgezeichnet worden erst vor einiger Zeit, oder?
ja, der hat schon mehrere Awards gewonnen und da bin ich sehr stolz drauf, weil er sein Ding durchzieht. Er hat da eine gewisse Vorstellung und das wird eben auch gutiert und honoriert. Das freut mich und um nochmal auf das Ehrenamt zurückzukommen, also ich bin auch stolz auf die bayerische und auf die ganze deutsche Gesellschaft, dass eben so viele Leute sich bei uns ehrenamtlich engagieren und das Märchen vom Ellbogen nutzenden Egoisten, also ich glaube, dass das für viele Teile der deutschen Gesellschaft nicht zutrifft und das macht mich glücklich und stolz.
Okay, das ist gut. Gibt es etwas, wo Sie sich mal drüber geärgert haben, was sagen, es war eine Niederlage, die ich dann einstecken musste?
Also ich sag mal, da ich weder im Krieg noch im Kampf mich befinde, habe ich jetzt weder mit Niederlagen noch mit Siegen persönlich zu tun. Natürlich gibt es Ziele, die man schneller oder besser erreicht, andere dann weniger. Aber wenn ich jetzt sage, wir sind momentan Zeuge einer sich anbahnenden Niederlage, dann sehe ich also mit großer Sorge das schwindende Vertrauen der Menschen in unsere Demokratie. Und da will ich also nicht hoffen, dass unsere Demokratie in diesem Kampf ums Vertrauen, denn ohne Vertrauen geht Demokratie nicht, eine Niederlage erleidet. Und wenn das so käme, da muss ich sagen, da würde ich sicher auch persönlich darunter leiden.
Gibt es einen Moment, der Ihr Leben irgendwie verändert hat? Ich meine, der Umzug von München
Also,
nach Ingolstadt, da waren es noch zu klein
da
wahrscheinlich.
war ich noch klein, das hat vermutlich mein Leben auch verändert, aber ich bin mir sicher, dass es nicht in die falsche Richtung war. Ich glaube, dass alle Erlebnisse, die man als einschneidend bezeichnen kann, einen Menschen verändern. Ich glaube, dass zum Beispiel der Ausbruch des Ukraine-Kriegs mich genauso verändert hat wie viele andere. Der Tod, der frühe Tod meines Vaters hat mich sicher verändert. Ich glaube aber, dass das ganz normal ist und ich glaube, dass es auch menschlich ist und gut ist, wenn man sich verändern kann. Und sich zu verändern heißt ja nicht, seine Grundwerte zu verraten, sondern vielleicht heißt es sogar, sich nur mehr auf seine Grundwerte und Überzeugungen dann zu
Zu
verlassen und zu
verlassen.
berufen.
Gut, ja. Gibt es ein Problem, das Sie früher hatten, aber heute nicht mehr haben?
Also ich sag's mir so, nachdem ich jetzt im zarten Alter von 50 plus bin, stelle ich für mich fest, dass ich früher mehr darüber nachgedacht habe, was andere von mir denken oder halten könnten. Und das ist dann natürlich immer ein Problem, wenn man sich mit sowas aufhält. Inzwischen will ich nicht sagen, ist mir das vollkommen wurscht, aber inzwischen weiß ich einfach, was mir wichtig ist. Und wofür ich einstehe, und das kann ich ja mit voller Überzeugung, und muss eben dann nicht mehr darüber nachdenken, was andere über mich dann denken könnten oder von mir halten könnten.
Gesunde Einstellung. Sie sind ja gut ausgelastet mit vielen Ehrenämtern und Beruf. Wenn Sie ganz viel Zeit hätten, was würden Sie
Ja.
anpacken?
Also, ich habe vor vielen Jahren Goethes Faust gelesen. Und
Okay.
ich müsste den dringend nochmal lesen. Ich müsste den dringend nochmal lesen. Und das wäre also, wenn ich jetzt wirklich zu viel Zeit hätte oder mir das Schicksal so eine Auszeit zukommen ließe, dann wäre das sicher eins der ersten Dinge, das ich jetzt nochmal tun würde, das nochmal intensiv zu lesen und nochmal besser zu verstehen.
Okay, das ist ja anspruchsvolles Unterfangen, ja. Zwischenmenschliches, wem haben Sie denn zuletzt ein Kompliment gemacht und wofür?
Ich habe heute meiner Freundin ein Kompliment gemacht, was jetzt auch nicht besonders schwer ist, weil sie ist wirklich eine ganz liebe und eine ganz hübsche. Und auch meiner Stieftochter habe ich ein Kompliment gemacht, weil sie heute nämlich pünktlich vor dem Auto stand, damit ich sie ins Volleyball nach Wettstetten fahren kann. Also das ist nicht immer der Fall und da finde ich, wenn sie dann schon pünktlich da ist, dann muss man das auch mit einem Kompliment
Das
versehen.
machen. Und haben Sie denn selbst auch ein Kompliment bekommen, heute oder in den letzten Tagen?
Also, ich bin nicht der, der sich selber lobt, aber es gibt durchaus Tage, wo Leute auch mal zu mir kommen und sagen, Das hast du nicht ganz so schlecht gemacht.
Macht. Okay. Wenn Sie jetzt zu einem Abendessen fiktive oder auch reale Leute einladen dürften, also es könnte Napoleon und sein fünf Traumgäste, zwei davon vielleicht aus Ingolstadt.
Also ich würde einladen den Fritz Peters, den Seniorchef von die Brüder Peters. Das ist
Ja.
ein sehr intelligenter, sehr angenehmer Unternehmer, von dem, glaube ich, ganz viele Leute ganz viel lernen könnten. Ich würde zu diesem Abendessen die Maria Strasser einladen. Wenn die das jetzt hört, wird sie vielleicht wundern. Aber Maria Strasser ist so ein Mensch mit dem Herz am rechten Fleck. Und es gibt also aus meiner Sicht kommen die Leute oft so im öffentlichen Diskurs ein bisschen zu wenig vor. Und ich finde, man müsste sich viel mehr Scheiben von solchen Menschen abschneiden. Und wenn ich jetzt noch historische Personen auch einladen könnte,
Ja.
dann würde ich aus der römischen Zeit Cäsar einladen.
Okay.
Einfach um, ich meine, ich habe ja sein Di Bello Gallico gelesen oder musste ich damals lesen
Okay.
im Lateinunterricht, aber war sehr interessant. Ich würde seinen damaligen Gegenspieler, den Serzin Getorix, mit einladen, um zu sehen, wie er die Dinge sieht. Und als neutrale Beobachterin aus dieser oder etwas späterer Zeit würde ich mir dann noch Kleopatra von Ägypten mit einladen.
Na, da wird aber der Cäsar vielleicht ein bisschen abgelenkt sein. Ja,
Das
gut.
macht nichts, ne? Also ich denke,
Ja,
das würde ihm auch mal gut tun, wenn er
ja.
nicht
Ja,
nur Krieg im
ja.
Kopf hat, sondern ein
Ja.
paar schönere Dinge im
Und
Leben.
das Abendessen könnten Sie ja dann in Alesia, wie es bei Asterix und Obelix immer heißt,
Ja,
stattfinden
das
lassen.
könnte man in Alesia stattfinden lassen, das könnte man aber auch in Rom stattfinden lassen.
Ja.
Denn Rom ist für mich immer noch also es gibt ja viele schöne Städte und vielleicht ist ja Barcelona schöner als Rom, aber ich sage jetzt mal so vom Historischen und von der Bedeutung auch für unsere Republik und unsere ganze Geschichte ist halt Rom für mich immer noch der Nabel der Welt,
Ja.
historisch gesehen. Und ich glaube, deswegen könnte ich mir so ein Abendessen gut
Vorstellen,
vorstellen,
ja.
an der Piazza Navona vielleicht.
Sehr schön. Na gut, da sind wir schon beim Blick nach vorn. Ein neuer Ort, den Sie in den nächsten 12 Monaten vielleicht erstmals aufsuchen möchten, wo Sie vielleicht mal noch nicht waren.
Also so, früher war man ja geneigt, immer das Flugzeug zu nehmen und dann irgendwo neue Ländereien und neue Gegenden zu erkunden. Dabei habe ich also festgestellt, dass man ja in der näheren Umgebung auch wunderschöne Reiseziele haben. Und was mir jetzt wirklich noch fehlt, ich war jetzt in Prag, ich war in Cieszkomau, aber ich will unbedingt mal nach Karlsbad fahren.
Ah ja, da war ich auch nicht. Ja, das ist gut.
Also das ist echt so ein Reiseziel,
Ja.
das interessiert mich einfach und es ist jetzt von hier auch nicht allzu weit.
Nee.
Also das werde ich sicher jetzt mal in Angriff nehmen.
Das ist eine gute Idee. Sollte ich vielleicht aber darüber nachdenken. Was
Ja.
ist denn Ihr Lieblingsmuseum und wann werden Sie es wieder besuchen?
Ja, also mein absolutes Lieblingsmuseum ist einfach das Deutsche Museum in München. Und eigentlich müsste man da ja einmal im Monat hingehen, weil sich ja
Ja.
ständig sehr viel verändert hat. Und das muss man aber wirklich planen. Da muss man sich also wirklich, wenn ein Tag reicht ja gar nicht, aber man sollte sich zumindest da so einrichten, dass man schon relativ früh da ist und dann
Ja.
eben wirklich vorher schon ein bisschen Plan hat, wo man hingehen will. Und ich finde, also das Deutsche Museum ist, das ist einfach eine absolute Museumskoryphäe.
Ja.
Ich kenne nichts Besseres und nichts Interessanteres und vor allen Dingen für alle Altersklassen, ne? Also
Ja.
das ist wirklich eine ganz tolle Einrichtung und wir haben es quasi in Ingolstadt direkt vor der Haustür, ne? Stunde
Ja.
mit dem Zug oder mit dem Auto und dann,
Ist man
da muss
dort.
ich dringend mal wieder hin.
Und ja. Und was lesen Sie denn zunächst? Oder lesen Sie für ein Buch oder welches Buch möchten Sie demnächst lesen?
Ja, wie gesagt, also den Faust will ich
Den
mal lesen,
Faust, ja.
aber da müsste ich mehr Zeit haben.
Ja.
Ansonsten bin ich momentan dabei, mir zu überlegen, welches Buch ich hole von welchem Historiker. Wir haben jetzt gerade im Zuge des Ukraine-Krieges, haben wir ja jetzt ganz viele Historiker und eben auch viele Militärhistoriker. Und ich glaube, dass es uns Deutschen generell oder vielleicht auch den ganzen West- und Mitteleuropäern so ein bisschen fehlt an diesem Zusammenhang, am Denken, so wenn man von der Zarenzeit bis heute denkt, dass man das besser versteht. Also da wäre ich mir sicher was in der Richtung holen, aber ich bin mir zu unschlüssig, ob das dann von den Neizen sein wird. Oder ich glaube, es gibt ja da verschiedene Angebote, aber ich will also quasi die Historie auch aus militärischer und imperialistischer Sicht des europäischen Kontinents besser verstehen lernen.
Puh, das ist aber auch anspruchsvoll, mein lieber
Ja,
Schieber.
das macht nichts, weil wie gesagt,
Ja.
also nur dann lernt man ja was dazu.
Sind Sie beim Fernsehen oder bei Streamingdiensten auch so auf Hochkaräter aus oder schauen Sie sich da auch mal ganz was Spannendes an? Was ist denn das bei Ihnen beim Fernsehen, womit man Sie da erfreuen kann?
Also ich bin da wirklich, glaube ich, der Prototyp des Nerds. Ich schaue quasi nur Nachrichtensendungen an, also NTV, Welt, Phoenix. Ich
Ja.
schaue ab und zu Arte an. Ich schaue alle möglichen Diskussionsrunden an, ob auf ARD, ZDF, Servus TV. Und ich habe auch noch ein paar YouTube-Kanäle da
Gott.
abonniert, die ich ganz interessant
Ja.
finde. Und ich bin also, ja, früher habe ich mir einmal so Serien angeschaut, aber das gibt mir heute nichts mehr. Das Einzige, was ich wirklich liebend gerne anschaue, das ist nach wie vor, ist Mr. Bean. Also bei
Okay.
Mr. Bean
Ja.
ist ganz, ganz schwer wegzuschalten, wenn da irgendwo so, weiß ich, wo das dann kommt, irgendwo auf Super RTL oder keine Ahnung, aber da kommen dann
Ja,
oft so 5, 6 Folgen gleich hintereinander, ist ganz schwer, da wieder
was
wegzuschalten,
gefällt Ihnen
meiner
an
Meinung
dem? Ich meine, ich schätze den auch. Was reizt Sie da
nach.
bei Mr. Bean?
Also ich sage jetzt mal, die Situationen, die er nachspielt, sind vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber es sind eigentlich Alltagssituationen.
Ja.
Und er geht ja dann nach dem Motto vor, also es geht alles schief, was schief gehen kann. Und ohne große Worte, sondern nur mit Mimik, mit Gestik, schafft er also diese absoluten komischen Momente und auch so diese Fremdschämen-Momente zu konstruieren. Also ich bin, also der Mann ist für mich einfach unglaublich. Ja. Und
Phänomen,
diese, also es ist wirklich ein Phänomen und ich kenne niemanden, der das auch nur annähernd so gut
kann.
könnte wie er.
Ja. Jetzt muss ich Ihnen noch eine gemeine Schlussfrage stellen. Ich habe es lange
Immer gerne.
überlegt. Sie sind, das hat sich jetzt im Gespräch herausgestellt, das wusste ich gar nicht, beim Tierschutz auch engagiert.
Ja.
Ich habe schon oft über Tierschützer gelesen, dass es zum Beispiel zwischen den Katzenfraktionen und den Hundefraktionen erbitterte Feindschaften gibt. Können Tierfreunde Menschenhasser sein?
Also, ich will mal heutzutage generell nichts ausschließen, aber ich kann zumindest für unseren Verein sprechen. Da sind weit über 1000 sehr engagierte Tierfreunde Mitglied und da ist ganz sicher kein Menschenhasser mit dabei, sondern ganz im Gegenteil, die Leute sind alle intelligent genug und erfahren genug zu wissen, dass es guten Tierschutz auch nur zusammen mit den Menschen gibt und da sind also der militante Tierschützer ist bei uns nicht vorhanden.
Nicht von. Es gibt auch keine Katzen- und Hundefraktion, die aufeinander losgehen. Nee.
Nein, überhaupt nicht. Also es gibt natürlich Leute, die können mit Katzen mehr anfangen, es gibt andere, die können mit Hunden mehr anfangen, andere können mit Kaninchen und Schlangen mehr anfangen, aber das würde sich jetzt nicht dahingehend auswirken, dass da eine Feindschaft entsteht, sondern ich glaube, wenn jeder sein Terrain gut beackert, ist am Schluss ja allen Tieren geholfen und ich glaube, dass das
Gut.
Wichtigste ist.
Das ist ein guter Schluss. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und vielleicht
Ja,
sehen wir
Ihnen
uns bei
auch, Dennis.
Gelegenheit.
Ja, super. Ja. Alles
Vielen
klar, dann
Dank
sage ich
für
danke für
deine
die Einladung und einen schönen Tag noch. Ciao,
Danke.
Servus.